Guten Morgen. Das letzte Mal hatten wir ein wenig Doppelkopf gespielt und dabei insbesondere die Möglichkeiten von O'Kammel eingesetzt, Summentypen, Enums zu definieren und dem Programmierer zur Verfügung zu stellen. Diese Enums haben die erlauben uns, Datentypen zu deklarieren, in denen halt eine feste Anzahl von Elementen als Werten auftauchen, mit denen wir symbolisch rechnen wollen. Da bei Doppelkopf waren das die Farben im Spiel und die Wertigkeiten der verschiedenen Spielkarten. Natürlich ist das nur, sind das nur Spielbeispiele. Sie können sich vermutlich auch andere sinnvolle Anwendungen vorstellen, wo man solche Enums gut gebrauchen kann. Dann hatten wir das Letzte, womit wir aufgehört hatten, war dann eine spezielle Erweiterung von diesem Konzept der Aufzähldatentypen, indem wir nämlich den einzelnen Konstruktoren dieses Datentyps auch Argumente mitgeben konnten. In diesem Sinne, also ein Beispiel, vielleicht weiß ich auch nicht, ob das jetzt das super intelligenteste Beispiel ist, aber jedenfalls ein Beispiel, in dem auf minimale Weise dieses Konzept verwendet wird, hatten wir das letzte Mal betrachtet, das waren diese Hexadezimalzahlen. Was wir da machen wollten, ist zwei verschiedene Dinge von zwei verschiedenen Typen zusammenzuführen. Nämlich manchmal ist eine Hexadezimalzahl halt ein Int und manchmal ist es ein Character. Und jetzt ist es natürlich eine Hexadezimalzahl, wollen wir natürlich unterscheiden, sowohl von den Ints wie von den Characters. Und deswegen hatten wir hier so zwei Konstruktoren eingeführt. Einmal diesen Konstruktor Digit und einmal Letter. Und der sagt uns, können Sie sich vorstellen wie ein Tag, dass wir an eine Zahl dran machen, also das Digit von 5, ist dann eben die 5 aufgefasst als eine Hexadezimalzahl. Und wenn ich so einen Charakter wie ein A zum Beispiel dann mit diesem Tag Letter versehe, dann wird daraus eine Hexadezimalzahl. Ja. Dieses Digit und dieses Letter sind eben jetzt auch Konstruktoren, nur eben mit Argumenten. Und wir können dann, wenn wir mit Hexadezimalzahlen umgehen wollen, können wir dann halt jetzt auch eine Fallunterscheidung machen eine Hexadezimalzahl ist eben jetzt entweder ein Digit oder ein Letter. Und den Zugriff auf den Inhalt oder das Argument dieses Konstruktors können wir jetzt mit Pattern Matching machen. Ja, Pattern Matching erweist sich hier als wir hatten das kennengelernt einmal bei Pattern Matching auf Enums und wir hatten das auch bei Listen kennengelernt und wir hatten das bei Records kennengelernt. Das ist die universelle Möglichkeit, die hier immer zur Verfügung gestellt wird, um auf die Bestandteile eines zusammengesetzten Typs zugreifen zu können. Okay, und dann mit dieser Fallunterscheidung haben wir dann Zugriff auf, ist es halt jetzt eine Ziffer 7 meinetwegen oder eins von diesen Characters A, B, C, D, E, F und dann können wir mit denen weiterrechnen. Okay, das waren das Beispiel mit den Hexadezimalzahlen und vielleicht hier nochmal zwei Phänomene, bei diesem Beispiel vielleicht das erste Mal gesehen haben. Das erste ist, wir haben also jetzt hier einen Typ, bei einer Typdeklaration gestatten wir uns also so einen Konstruktor einzuführen mit einem Argument, und dem wir dann halt eben, das Argument wird angegeben mit dem Schlüsselwort off und dann geben wir den Typ des Arguments an. Und solche Konstruktoren können wir jetzt ebenfalls in einer Typdefinition verwenden und verschiedene solche Fälle werden zusammengeführt mit diesem senkrechten Strich, mit dem wir die Alternativen aufführen. Das war das eine, also Beispiele dafür war einmal dieses Digit und einmal dieses Letter. Das andere, was wir hier gemacht haben, ist, wir mussten oder ich hatte zumindest in dem Beispiel bestimmte Funktionen verwendet, die auf Characters definiert sind, nämlich für Characters die zugehörige Nummer des ASCII-Zeichens zurückzuliefern. Das ist, ich habe Ihnen ja dann auch hingekrakelt, wie man das einfach durch Fallunterscheidung, wie wir diese Funktion hier, diese hier, diesen Zahlenwert eines Zeichens, eines Characters, wie wir das auch direkt mit einer Fallunterscheidung hätten definieren können. Aber ich habe das hier trotzdem auf diese etwas komplizierte Weise gemacht, um Ihnen da deutlich zu machen, ein weiteres, wie soll ich, wenn Sie so wollen, Feature dieser von O'Connell, um Ihnen das zu zeigen, nämlich dieses hier. Was ist dieses Character hier groß geschrieben? Und das entspricht in etwa demjenigen, was Sie in Java vielleicht unter einer Klasse kennen. Das ist eine größere Einheit, in der zusammengehörige Funktionalität gesammelt werden kann. Hier in diesem Falle ist das, solche Einheiten heißen in OCaml Module. Ja, Character ist also dieses großgeschriebene Character, ist das erste Beispiel hier eines Moduls. Und in diesem Falle ist es eines, das von der Bibliothek von OCaml direkt zur Verfügung gestellt wird, was grundlegende Funktionalität sammelt rund um den Typ, um den Datentyp Character. Ja, alles, was damit zusammenhängt, also insbesondere auch so eine Funktion Code, die Nummer des Zeichens zurückliefert. Und solche Module werden wir, also im Moment verwenden wir das, kann man das hier einfach mal verwenden. Wir behalten im Hinterkopf, dass es solche Module gibt, dass man die Elemente aus einem solchen Modul verwendet mit dieser Punktnotation. Diese Punktnotation ist uns als alten Java-Hackern vertraut. Und das können Sie sich so vorstellen, diese Methoden, die Sie daraus entnehmen, diese Funktionen, die Sie da aus diesem Modul entnehmen, sind eben wie statische Methoden. Also das sind einfach die Funktionen, nehmen Sie einfach, da müssen Sie kein Objekt haben, um das dafür aufzurufen. Sondern es ist einfach wie eine statische Methode, die man so einfach aufrufen kann, dieses Code hier. Aber dieses Character kann auch Konstanten enthalten, die Sie dann ebenfalls direkt mit dieser Punktnotation aufrufen können. Also es gibt Module, das ist das erste, und die Elemente von diesen Modulen werden mit diesem Punkt, mit der Punktnotation dann selektiert. Das behalten wir im Hinterkopf. Später in dieser Vorlesung werden wir solche Konzepte, die Strukturierungskonzepte Ihres Programms noch ein bisschen näher betrachten und dann vielleicht auch sehen, wie ähnlich oder wie verschieden sie tatsächlich zu denjenigen Konzepten sind, die wir von Java her kennen. Okay, ich hoffe, dass ich jetzt damit an dieser Stelle alle neuen Sachen noch einmal genannt habe, die in dem kleinen Beispiel sichtbar geworden sind, damit Sie nicht irgendwie auf die Folien starren und dann sich fragen, was meint dieses kryptische Konzept hier. Okay, dann, wenn man ein bisschen damit rumspielt, wird man dann als erstes feststellen, okay, Digit ist jetzt hier einer von diesen Konstruktoren, hat eine Funktionalität, nimmt einen Character und liefert ein Int zurück. Was ist, wenn ich das einfach so hernehme und aufrufe? Kann ich das einfach so aufrufen? Und dann stellt sich heraus, dass sich OCaml beschwert. OCaml verlangt, darüber kann man sich jetzt streiten, wie sinnvoll das ist, aber OCaml verlangt, dass solche Konstruktoren immer angewendet werden auf ihre Argumente. Die konstruieren ein Stück, eine Datenstruktur und deswegen sollten die eben ihre Argumente erhalten. Gut. Okay, also deshalb gibt es hier an dieser Stelle ein kleines Problem. Das andere ist, eine korrekte Verwendung von diesen Konstruktoren wäre dann zum Beispiel eben diese hier. Da wird der Konstruktor Letter angewendet auf was darf es angewendet werden, entsprechend der Typ, wie dieser Konstruktor in der Typ Deklaration verwendet wurde, muss er angewendet werden auf einen Character. Das passiert hier und deswegen wird hier dann eben so ein Datenwert hergestellt. Der Typ des Datenwerts ist Hex. Ja, weil der Konstruktor liefert, gehört zu diesem Datentyp und dieser Wert wird dann abgelegt hier in einer Variable, die zufälligerweise auch den Namen A hat. Ja, ich könnte natürlich der auch den Namen X geben oder Z oder was weiß ich. Die erhält jedenfalls dann diesen Datenwert. Okay? Das funktioniert also gut. Wenn ich jetzt natürlich dieses Letter anwende auf den Wert 1, dann beschwert sich OCaml, weil nach der entsprechend der Typdeklaration muss Letter immer auf Characters angewendet werden. Und wenn es auf 1 angewendet wird, dann gibt es diese Typüberprüfung, die OCaml immer vorgängig, die der OCaml-Compiler macht und wird sich deshalb beschweren. Und wenn Sie es kompilieren wollen, wird das fehlschlagen und hier auf dem Interpreter wird es einfach eine Warnung geben und ansonsten nichts passieren. Also nicht eine Warnung, sondern eine Fehlermeldung und dann würde nichts passieren. Okay, und jetzt das also sozusagen als kleine Fingerübung, dann kann man, jetzt hatten wir ja zum Schluss hier diese Funktion mit Fallunterscheidung definiert, die einen Hexadezimalwert hernimmt und in den zugehörigen Dezimalwert liefert. Die könnten wir also jetzt zum Beispiel anwenden auf, sagen wir hier, dieses A, wobei das A hier so ein Letter ist. Ja? Was wird passieren? Naja, schauen wir uns nochmal die Definition an. Da wird hier eine Fallunterscheidung gemacht auf das Argument. Das Argument ist ein Letter, also kommt man in diesen Fall. Also wird man diese Funktion Character to Decimal aufrufen. Character to Decimal war auf diese etwas kryptische Weise definiert und unter Zuhilfenahme von dieser Code-Funktion aus diesem Modul char und wird deshalb hoffentlich dann den Wert 10 liefern. Und tatsächlich, das ist der Fall. Ja, deswegen kommt dann hier 10 raus. Kann man das nachvollziehen? Gibt es eine Frage? So dieses Konzept, also wir hatten gesehen, wir können diese Konstruktoren einführen, wenn wir einen neuen Typ einführen. Und die haben als Argumente, für jeden von diesen Konstruktoren muss man sagen, was der Typ ihres Arguments ist. Das heißt auch, was für Dinge, die angewendet werden. Also zum Beispiel könnte man auch sowas hier hinschreiben. Hier wird ein Typ Folge eingeführt. Und was sehen wir unsere mittlerweile geschulten Augen? Also ein Typ Folge ist entweder der Wert Ende, wobei Ende jetzt einfach ein Konstruktor ist, sozusagen ein Wert, oder es ist ein Konstruktor dann, das ist der andere Fall, angewendet auf ein Paar, wobei das erste Element ein Int ist und das zweite wieder eine Folge. Ja, Sie sehen also hier etwas, was, ich meine, vielleicht erstaunt Sie das nicht, aber es ist jedenfalls, wir sollten das hier zur Kenntnis nehmen, dass hier dass die Folge wird definiert mit sich selbst. Das ist nicht ungewöhnlich, weil stellen Sie sich vor, eine Liste ist ja auch auf diese Weise, eine Liste ist entweder die leere Liste oder eben ein erstes Element und eine leere Liste. Also das Konzept einer Liste können Sie nicht definieren, ohne den Typ Liste selbst wieder zu verwenden. Und deshalb sind an dieser Stelle auch in jeder anderen sinnvollen Programmiersprache, also sagen wir C oder C++ oder Java, entsprechende Definitionen von Listen ebenfalls rekursiv. Ja, das ist hier also auch möglich. Und diese Art von Rekursivität erlaubt es, dadurch eben beliebig lange Listen herzustellen. Mit nicht rekursiven Datentypen können Sie halt irgendwie nur sagen, okay, Sie definieren einen Datentyp, eine elementige Liste, dann zwei elementige Liste, drei elementige und so weiter. Aber Sie können da nicht beliebig große Datenstrukturen herstellen, aber mit solche rekursiven Typdeklarationen benötigen Sie immer dann, wenn Sie beliebig große Datentypen herstellen wollen. Gut, und dann Werte von diesem Typ sehen dann etwa so aus. Also Ende. Na. So, Ende ist vom Typ Folge. Dann angewendet auf ein Paar aus einem Int und einer Folge ist auch wieder eine Folge. Und dann hier, deswegen ist das Ganze hier auch eine Folge. Ja, also insgesamt haben wir hier ein Element aus vom Typ Folge vorliegen. Solche Anwendungen von Konstruktoren auf Elementen, manchmal grafisch könnte man sich die vielleicht am besten so vorstellen. Hier hat man so einen Konstruktor und dann sind hier die Argumente. Hier eins und dann gibt es hier den nächsten Konstruktor, dann zwei und dann Ende. Dann hätte man so eine Datenstruktur, die sieht jetzt hier baumartig aus. Die Bäume, das ist bei solchen Arten von Datenstrukturen immer der Fall, aber dieser Typ Folge, das ist natürlich ein ganz spezieller Baum, der hat im Prinzip so eine lange, ein langes Rückgrat nach rechts, das da immer weiter runter geht und nach links blättern sich immer nur die einzelnen Integers ab. Und ganz rechts unten ist dann der Konstruktor Ende. Okay, das heißt letztendlich, wenn ich solche Typen verwende, verwende ich baumartige Datenstrukturen. Okay, und hier in diesem Falle, diese Liste, dieser Typ Folge, der ist so ähnlich natürlich in diesem Falle wie der Datentyp List. Also das heißt, insofern sehen Sie hier, dass den Datentyp List hätten wir ebenfalls mithilfe so selber als Benutzer definieren können. Ist halt, weil der so häufig verwendet wird und so nützlich ist, ist der halt in das OCaml, wird er direkt vom OCaml-System bereitgestellt und wahrscheinlich vom Compiler auch speziell unterstützt durch eine spezielle Implementierung. Aber prinzipiell hätten wir ihn auf eine ähnliche Weise wie mit dieser Typdeklaration Folge ebenfalls selbst definieren können. Okay. Wenn wir jetzt mit solchen rekursiven Datentypen umgehen wollen, dann haben wir insofern ein Problem, als die Daten da drin natürlich beliebig die Liste kann halt beliebig groß sein. Das heißt, die Daten, die in der Liste sind, sind halt nicht 5 Schritte von der Wurzel weg, sondern beliebig weit weg von der Wurzel. Das heißt, wenn wir alle diese Daten verarbeiten wollen, brauchen wir irgendwie eine systematische Art und Weise, um beliebige Listen mit beliebigen Listen umzugehen und insbesondere auf beliebig große Listen und beliebig kleine und dann entsprechend dann ausgehend von großen Listen auch mit kleineren Listen umgehen zu können. Und das spricht auf natürliche Weise für einen rekursiven Funktionsstil. Tatsächlich haben wir ja bisher auch keine andere Möglichkeit wir können auch nicht rekursive Funktionen definieren, aber damit wird man typischerweise nicht in der Lage sein, beliebig große Listen zu bearbeiten. Und Schleifen kennen wir, gibt es in OCaml nicht. Das heißt, die einzige Möglichkeit, mit solchen Datentypen umzugehen, sind halt mit Hilfe von rekursiven Funktionen. Hier ein erstes Beispiel, oder nicht ein erstes Beispiel, für Listen hatten wir vielleicht schon das ein oder andere Beispiel gesehen und für die Fakultätsfunktion auch, aber hier jetzt für ein Beispiel, um zu sehen, wie die Definition von rekursiven Funktionen eben auf irgendeine Art und Weise folgt der rekursiven Definition des Typs. Also hier, das heißt, die beiden entsprechen sich irgendwie und deswegen sind sie eigentlich auch sehr natürlich so hinzuschreiben und es ist nicht so, dass man jetzt lange grübeln muss, wie muss ich denn diese rekursive Funktion schreiben? Denn typischerweise ist einfach durch die Fallunterscheidung, die bei der Definition des Typs angegeben ist, ist eigentlich typischerweise auch das Schema vorgegeben, wie wir die rekursive Funktion zu implementieren haben. Also schauen wir uns hier einfach mal diese Funktion als Beispiel an. Entes, was soll diese Funktion machen? Die nimmt ein Paar. Das erste Element gibt uns eine Zahl an und sagt uns, dass wie viel der Element aus der Folge in der zweiten Komponente des Paars wir haben wollen. Ja, also wenn wir, vielleicht schauen wir uns zuallererst ein Beispiel an. Hier ist ein Beispiel. Entes wird hier angewendet auf ein Paar. Das erste Element ist die Zahl 2, das zweite ist irgendwo eine Folge. Und die Idee ist jetzt, dass wir das zweite Element in dieser Folge ausgeben wollen. Und hier ist die, wobei wir uns den Luxus gestatten, mit 0 anzufangen zu zählen. Das heißt, das nullte Element, wäre die 2. Die Liste fängt ja erst hier an. Das nullte Element wäre die 1, das erste Element die 2 und das zweite Element entsprechend die 5. Ja, wie implementieren wir das? Naja, zuerst einmal fragen wir uns, was passiert, wenn wir nach irgendeinem Element in der leeren Liste suchen. In der leeren Liste gibt es keine Elemente, die ich zurückliefern könnte. Da entsteht ein Fehler. Jetzt haben wir hier das Problem, wie geben wir den Fehler zurück? Und wir werden später noch, vielleicht vermutlich in wenigen Minuten, noch sehen, was für eine sinnvolle Möglichkeit besteht, um solche Fehlerwerte zurückzuliefern. Aber hier könnten wir erst einmal sagen, okay, wir geben halt einfach irgendeinen Wert zurück, der definitiv nicht in der Liste vorkommt und die uns deshalb den Fehler anzeigt. Das wäre also vielleicht der Wert minus 1. Ja, zumindest funktioniert das, wenn die Liste, wenn unsere Folge ins enthält. Wenn die Folge natürlich was anderes als ins enthält, können wir nicht minus 1 zurückliefern, das ist klar. Ja? Also solange die Folge dann ins zurück enthält, und zwar nicht negative ins, können wir durch negative Zahlen andeuten, dass irgendetwas ein Fehlerwert da ist. Ja? Aber das ist natürlich irgendwie hochkritisch und gefährlich. Und wir würden dann hierfür noch eine bessere Möglichkeit haben, um Fehlersituationen zu markieren. Okay, so dann, das wäre also das, wie wir mit davon rausgehen, wenn wir also in einer leeren Folge Elemente suchen. Dann schauen wir uns an, was passiert, welche anderen Fälle können vorkommen. Dann, wenn die Folge nicht einfach nur die Endefolge ist, dann fängt sie an mit dem Konstruktor dann. Okay, dann sind wir in dieser Situation mit einem dann. Und dann schauen wir uns jetzt die zweite Komponente von dem Paar an. Naja, wenn wir das nullte Element in der Folge suchen, dann müssen wir einfach die Zahl zurückgeben, die direkt ganz vorne steht, das heißt dieses x. Dann liefern wir das zurück. Okay, damit haben wir schon mal die beiden wichtigsten Fälle abgedeckt, nämlich wenn wir entweder eine total leere Folge haben oder wenn wir das Element an der Wurzel direkt finden. Jetzt angenommen, beide Fälle tauchen nicht auf. Welche Situation ist das? Naja, das ist dann die Situation, dass wir hier eben irgendeine andere Zahl haben und dieses n steht dann jetzt für jede andere Zahl und ebenfalls ein Konstruktor dann. In dem Falle ist es so, dass wir, den Nullfall haben wir schon abgehandelt, das Element an der Wurzel ist nicht gemeint. Also müsste es weiter drinnen sein. Und weiter drinnen, wenn ich einen Schritt weiter hineinsteige in die Folge, dann brauche ich natürlich jetzt nicht mehr das nullte Element zu suchen, sondern dann muss ich sozusagen eins weniger, dann muss ich nach dem Element suchen, nach dem n-ten, sondern nach dem n-1. Element. Ja, auf diese Art und Weise steige ich dann in die Liste ab und gleichzeitig zähle ich den Zähler runter. Und dann gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder geht der Zähler auf 0. Das ist dieser Fall. Oder die Liste ist zu Ende, das ist dieser Fall. Das heißt, dieses Absteigen in das zweite Argument bricht auf jeden Fall irgendwann mal ab. Okay, Das heißt, hier an dieser Stelle, in diesem Fall, wo wir also nicht an der Wurzel nachschauen und nicht eine leere Liste haben, haben wir einen rekursiven Aufruf von der Funktion selber. Und nochmal zur Erinnerung, wenn wir so eine rekursive Funktion haben, dann müssen wir die markieren mit diesem tollen Schlüsselwort REC. Okay, und wenn wir dann hier entsprechend, wenn wir dann diese Funktion aufrufen, für hier mit einer, wir suchen das vierte Element in einer Liste, die enthält aber nur zwei Elemente, oder ja, das heißt, der höchste Index, der da noch, für das wir ein Element zurückliefern können, ist 1, 0 für 0 und 1, die kriegen wir Elemente zurück, für 4 nicht. Das heißt, hier fallen wir in den, würde die rekursive Aufruf, würde bei der Auswertung von diesem Aufruf, würde die Rekursion laufen und abbrechen mit diesem Fall, dass wir mit der Zahl 2 am Ende ankommen und dort würde dann minus 1 ausgegeben werden. Okay? Kann man sich diese Funktion vorstellen? Und das ist typisch, das Element, das wir suchen, ist halt beliebig weit in der Datenstruktur unten. Das heißt, wir müssen irgendwie zu diesem Element hinkommen und das ist die natürliche Weise, so etwas zu tun, ist mit Rekursion. Ein anderes Beispiel hier ist das diese Funktion hier nimmt eine Zahl und liefert eine Folge, und zwar genau die Folge der Zahlen 1 bis n, wenn ich sie mit n aufrufe, in umgekehrter Reihenfolge. Deswegen heißt die Funktion runter und nicht drauf. Und das heißt, wenn ich dieses runter auf, schauen wir uns erstmal an, was die Funktion machen soll. Wenn ich die mit 4 aufrufe, soll ein dann Konstruktor, soll das Ergebnis so konstruiert werden, dann kriegt als erstes Element die 4 und als zweites Element eine Folge, die mit 3 anfängt. Ja, das wäre unser Ziel. Und implementieren können wir das dann eben so, wieder als eine rekursive Funktion. Für 0 liefern wir einfach die leere Folge zurück, das ist eine Folge der Länge 0. Und für n liefern wir die Folge zurück, die man konstruiert, wenn man erst eben ein n-Element nimmt und dann runter rekursiv aufruft mit n-1. Okay? Und Sie sehen hier, das ist eine Fallunterscheidung. Die Fallunterscheidung findet hier statt nach dem Argument. Das Argument ist hier in diesem Fall nicht die Folge, sondern sind die Integers. Wobei man natürlich ein klein wenig aufpassen muss. Dieses n suggeriert uns, dass es nur natürliche Zahlen gibt. Aber man könnte natürlich, es wird nicht überprüft, dass das Argument für diese Funktion runter tatsächlich nur nicht negative Zahlen hat. Ja, also dieses runter könnte man auch mit minus 1 aufrufen. Was würde passieren? Ja, das heißt, runter auf minus 1, da würde das Laufzeitsystem würde minus 1 mit 0 vergleichen. Das ist nicht das Gleiche, das passt nicht, also wird dieser Fall nicht gewählt. Also schaut sich das Laufzeitsystem den anderen Fall an, n. N ist eine Variable, die passt auf jede Konstante. Also minus 1, das heißt, das n wird an minus 1 gebunden und dieser Fall wird ausgewählt. Und dann wird ein Wert konstruiert auf folgende Weise, dann von minus 1 und, naja, dem Wert, den wir erhalten, wenn wir runter, den man erhält von dem rekursiven Aufruf, runter von n minus 1. N minus 1 ist in diesem Falle minus 2. Ja, minus 1 minus 1 ist minus 2. Und das heißt, es gibt einen rekursiven Aufruf, runter minus 2. Okay, jetzt schauen wir uns wieder an, was passiert mit diesem runter minus 2. Der Nullfall wird nicht gewählt, sondern die zweite. Man saust hier in diesen zweiten Fall hinein. Minus 2, n wird an das minus 2 gebunden bei diesem rekursiven Aufruf. Und dann wird ein Datenelement wird versucht, ein Datenelement n von dann von minus 2 anzulegen und aber erst nachdem ein rekursiver Aufruf erfolgt mit runter minus 3 und so weiter. Und das heißt, es gibt eine Folge von rekursiven Aufrufen, minus 1, minus 2, minus 3 und so weiter. Das kann irgendwie dann nicht vernünftig terminieren. Und deswegen gibt es hier einen Stack Overflow. Wobei man sagen muss, es wird sozusagen in der entsprechend der O'Kammel-Semantik wird das sehr wohl terminieren. Warum? Weil Integers natürlich nicht, wenn sie immer eins abziehen, kommen sie natürlich nicht, enden sie nicht im, irgendwann mal bei minus unendlich, sondern sie enden irgendwo wann? Irgendwo, wo enden sie dann? Sie kommen erst zu minint und dann ziehen sie eins von minint ab und wo sind sie dann? Bei maxint. Ja, also das heißt, irgendwann mal, wenn sie immer eins abziehen, kommen sie bei einer positiven Zahl an, spätestens zu dem Zeitpunkt würde dann die Iteration weiterlaufen und dann kommen sie irgendwann mal doch bei Null an. Und das heißt, es ist sehr wohl so, dass zumindest wenn ihr Speicher groß genug wäre, dieses runter auch für negative Zahlen eine vernünftige Ausgabe machen würde. Aber typischerweise ist ihr Speicher nicht so groß und deshalb wird es vorher einen Stack Overflow geben, weil da kommen wir an die Grenzen unseres Computers, der hat halt nur einen endlich großen Stack und dann macht es irgendwann mal Rums und Sie kriegen einen Laufzeitfehler. Okay? Gibt es hier eine Frage? Gut, jetzt diese Sache, dass die Folgen, dass wir an der Stelle, wenn wir das fünfte Element einer leeren Folge bestimmen wollten, das gibt es nicht. Das ist natürlich irgendwie hässlich, dann minus eins zurückzuliefern, weil das funktioniert natürlich nur, wenn wir wissen, dass in der Folge, oder das hilft uns nur dann, wenn in der Folge tatsächlich nur nicht negative Zahlen sind, dann sagt uns die minus eins was. Wenn da beliebige Zahlen drin sind, dann hat das die minus eins keine besondere Signifikanz. Dann können wir an dem Ergebnis gar nicht erkennen, ob da diese minus 1 wirklich in der Folge drin ist oder nicht. Und deshalb ist das keine gute Idee mit der minus 1, sondern wir bräuchten irgendeine andere Möglichkeit, um zu unterscheiden, ob eine Funktion einen sinnvollen Wert liefert oder keinen Wert zurückliefert. Ich meine, da gibt es eine Möglichkeit, die Sie von Java her kennen, das sind einfach, wir werfen dann eine Exception. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und tatsächlich kann man hier in O'Kammel auch Exceptions werfen. Die werden, kommen wir gleich noch, also jetzt nicht heute, aber die werden wir uns auch noch anschauen. Eine andere Möglichkeit, die vielleicht weniger ruppig ist, als eine Exception zu werfen, ist, einfach einen Datentyp anzuwenden, zu benutzen, der uns diese Information mitteilt, ob ein Wert zurückkam oder kein Wert. Das ist dieser Option-Datentyp. Option könnte man auch wieder selbst definieren, ist aber sozusagen wird von O'Kammel bereits zur Verfügung gestellt. Dieser Option-Typ hat zwei Konstruktoren. Einen Konstruktor, der heißt None und einer, der heißt Sum. Also das Ergebnis ist entweder etwas oder nichts. Das heißt, dieses Sum hat deshalb nicht, ist einfach nicht einfach nur der Konstruktor Sum, sondern der hat ein Argument. Also wenn es etwas gibt, dann gibt es halt auch einen Wert. Das heißt, es erweitert, wenn Sie so wollen, wenn ich also hier den als Argument für dieses Sum Integers benutze, dann erweitert es den Typ Int um ein zusätzliches Element, das eben sagt, es war halt leider nichts. Ja, das ist das None. Und dieses None, wenn Sie das einfach hinschreiben, ist also ein Wert von diesem Option-Typ. Und dieser Option-Typ hat jetzt, den gibt es für jeden Typ. Also Sie können eine Int-Option haben, Sie können eine Bool-Option haben, Sie können eine Float-Option haben oder für jeden anderen Typ, der Ihnen gut gefällt, können Sie eine Option-Variante haben. Und das dass dieser Typ parametrisiert oder generisch ist in dem Argument von dem Sam. Das zeigt sich daran, dass dieses None einen Typ Strich A Option hat. Und dieses Strich A ist deshalb so ein Typparameter. Den kann man instanzieren mit allem Möglichen. Das None alleine weiß eben nicht, was in diesem Option-Datentyp drin ist, während wenn ich ein Sum 10 habe, dann sieht diese, wenn ich diesen Wert habe, dann weiß ich, dass dieses Sum auf 10 angewendet wurde. Das heißt, dann weiß ich, dass ich eine Int-Option habe. Und Sie sehen hier vielleicht noch das andere, das wir auch bei den Listen festgestellt hatten. Die Argumente, die Typargumente zu so einem generischen Typ werden immer links von dem Typkonstruktor hingeschrieben. Also hier heißt es deshalb int option. Also in Java, wenn Sie sich vorstellen, und Sie hätten eine Klasse option, die einen Parameter hätte, dann würden Sie das so schreiben. Und hier müssen Sie sich eben vorstellen, dass dieses Argument hier links von diesem Option steht. Und so ein Typ, der Parameter heißt, wird gelegentlich auch Typkonstruktor genannt. Weil Sie können natürlich jetzt diese Option, also einen anderen Typkonstruktor, den wir kennengelernt hatten, ist List, weil wir könnten zum Beispiel ein List von Ints haben. Ja, und dieses List, dieser generische Typ List, den können wir eben jetzt auch einsetzen, um kompliziertere Typen zu bauen. Also zum Beispiel könnten wir jetzt einen Typen konstruieren, der sieht so aus, Int List Option. Ja? Was ist das für ein Typ? Das ist ein Typ, der entweder None ist oder Sum und dann eben eine Liste von Ints. Also Elemente von diesem Typ Werte von diesem Typ sehen dann so aus: None, Sum leere Liste, Sum einelementige Liste, Sum zweielementige Liste und so weiter. Ja? Und Sie sehen jetzt hier bei diesen Typkonstruktoren ist die Konvention, dass man dass die sozusagen nach links klammern und dass man, wenn man keine Klammern hinschreibt, ist implizit gemeint, dass die Klammern so gesetzt sind. Ja? Okay, und natürlich könnte man vielleicht noch so ein anderes Beispiel für die Anwendung von diesem Option-Ding dazu machen. Wir könnten zum Beispiel auch einen Typ konstruieren, der sieht so aus, bool option. Okay, könnte man konstruieren. Wie sehen die Werte von diesem Ding aus? Wir müssen das also wieder so geklammert uns vorstellen. Das ist also entweder None oder ein optionales Bool. Das ist also entweder None oder Sum None oder Sum True. Wenn Sie jetzt das True, wenn Sie meine Krakelhandschrift noch lesen können, aber ich hoffe, dass Sie das irgendwie so ein bisschen verstehen können. Also ich hoffe, dass es Sum ist. Also ja, heißt nicht Sonne, sondern es soll Sum sein. Sum True. Okay. Das heißt auf diese Art und Weise, aber jedenfalls, also das war jetzt ein kleiner Ausflug in die Art und Weise, wie man solche Art von Typausdrücken lesen kann oder lesen sollte. Ja, das sollen Sie also lesen. Das ist im Prinzip ein Option-Typ, was ein generischer Typ ist, was einen Parameter hat. Das ist dieser Parameter ist hier in diesem Falle int. Und es könnte aber auch dieses Option könnte auch jeden anderen Typ als Parameter haben. Wenn Sie also irgendeine Funktion haben, die irgendeinen Wert zurückliefert, oder keinen, dann können Sie stattdessen, statt den Wert direkt zurückzuliefern und manchmal einfach entweder gar nichts zu machen oder irgendwas Komisches, können Sie dann stattdessen eine Funktion definieren von dem entsprechenden Option-Typ. Und okay, schauen wir uns also an, wie wir diesen Option-Typ einsetzen, um unser Entes irgendwie schöner zu machen. So, hier ist die verschönerte Funktion Entes. Wenn wir also irgendein Element in einer leeren Liste suchen, dann geben wir jetzt nicht -1 zurück, was vielleicht irgendwie ein Schwachsinn ist, weil unsere Folge vielleicht gar nicht von ins ist, sondern unsere Folge soll ja vielleicht mal was anderes enthalten, zum Beispiel Bools oder sonst irgendetwas. Und dann geben wir deshalb None zurück. Weil dann wissen wir, das ist also nicht möglich. Wenn wir das nullte Element von einer Liste haben, die nicht von einer Folge entnehmen wollen, die nicht Ende ist, dann finden wir das unter dem Konstruktor dann sofort, das ist dieses x, und dann liefern wir dieses x zurück. Aber wir müssen jetzt hier etwas vom Wert Option, vom Typ Option zurückliefern, das heißt, wir müssen das x deshalb einwickeln in dieses Sum. Okay? Und andernfalls, jetzt hier ist dann der restliche Fall, wenn wir irgendein anderes n haben und eine zusammengesetzte Liste, dann ignorieren wir, was an der Wurzel steht. Wir ignorieren, was an der Wurzel steht. Das ist dieses hier, das ist das Ignorieren und rufen das Entes rekursiv auf für den Rest und n-1. Wobei wir damit natürlich noch nicht damit haben wir also das Problem mit der -1 gelöst. Wir haben natürlich hier nicht das Problem gelöst mit für den Fall, dass wir eine negative Zahl drin in der Liste suchen. Ja? Also zum Beispiel könnten wir uns eine zusätzliche Fallunterscheidung machen, indem wir zum Beispiel an dieser Stelle hier, machen wir noch so eine kleine Hacking-Übung, indem wir hier in diesem Fall nochmal mit uns über das n überprüfen, ob es negativ ist oder positiv. Entweder so könnten wir das zum Beispiel machen. Ob das jetzt an dieser Stelle das Richtige ist, das weiß ich nicht, aber vielleicht das wäre zumindest eine Möglichkeit. Und dann könnten wir jetzt durch mal eine neue Seite spendieren, einfach fragen, schreiben, if n kleiner als 0, then auch none, ja, dann gibt es irgendwie kein vernünftiges Ergebnis. Und nur wenn das nicht der Fall ist, dann machen wir unseren rekursiven Aufruf, entes n-1 Rest. Ja, zum Beispiel. Es wäre eine Möglichkeit, wie wir verhindern könnten, dass wir das Entes von einer negativen Zahl versuchen zu berechnen. Wobei man sich jetzt fragen kann, ob das dieser Test auf negative Eingaben hier erfolgen sollte oder ob man nicht den Test auf ungültige Eingabe gleich ganz am Anfang außerhalb dieser Fallunterscheidung vornehmen sollte, damit man ihn halt nur einmal testet und überhaupt gar nicht erst in die Rekursion reinläuft. Okay. Und wenn ich diese Entes-Funktion auf diese Weise abgeändert habe, hat das dann die Folge, dass der Typ von dieser Funktion jetzt so ist, er nimmt ein Int und eine Folge und liefert halt jetzt nicht mehr ein Int zurück, sondern ein Int Option zurück. Und entsprechend, wenn ich jetzt mir diese beiden Aufrufe anschaue, die wir vorher hatten, das vierte Element in einer Liste, die nur zwei enthält, nachzuschlagen, dann kommt dann eben jetzt None zurück. Und wenn ich das, während in dem anderen Fall, wo ich in einer sehr langen Liste nach dem zweiten suche, dann wird dann eben jetzt nicht das, dann soll dieses Element zurückgeliefert werden, wird aber nicht direkt zurückgeliefert, sondern es wird ein SAM zurückgeliefert, ein SAM 5 zurückgeliefert. Okay? Gut, das war jetzt dieser Datentyp, dieser Option-Datentyp. Schauen wir uns jetzt, gibt es hierzu noch Fragen? Jetzt wollen wir einfach noch ein bisschen mit Funktionen herumspielen, um etwas einfach vertrauter damit zu werden. Und denn Funktionen machen eben gerade das Herz des funktionalen Programmierens aus. Und deshalb sollten wir mit Funktionen eben sehr vertraut sein. Und da werden wir eben einige spezielle Dinge, einige spezielle Phänomene, die da vorkommen, uns näher betrachten. Also ein ganz wichtiger Punkt, wenn man effiziente funktionale Programme schreiben möchte, ist die Endrekursion, die ich gleich erklären werde. Dann werden wir uns noch ein wenig beschäftigen oder anschauen, was man mit Funktionen höherer Ordnung anfangen kann. Das erlaubt auch ein sehr generisches und sehr modulares Programmieren. Und schließlich schauen wir uns polymorphe Funktionen und entsprechend polymorphe Datentypen an. Das heißt, polymorph heißt hier wieder, dass die Polymorphie in funktionalen Sprachen entspricht den generischen Typen und den generischen Methoden in Java. Okay, schauen wir uns, das wäre das Programm für den nächsten Abschnitt. Dann schauen wir uns an, was diese geheimnisvolle Endrekursion denn jetzt letztendlich ist. Zuerst einmal, wie ist es überhaupt definiert? Dazu muss man Ausschau halten nach sogenannten letzten Aufrufen in Ausdrücken. So, was ist ein letzter Aufruf in einem Ausdruck E? Das ist ein Aufruf einer Funktion, der Wert des Ausdrucks E selber ist. Okay, schauen wir uns mal an, was das hier heißt. Hier haben wir hier irgendwie so einen Ausdruck. Und dann schauen wir uns an, was für Funktionsaufrufe in diesem Ausdruck enthalten sind. Da ist einmal dieser Aufruf drin und einmal dieser Aufruf. Ja? Jetzt schauen wir uns zuerst einmal den zweiten Aufruf an. Das heißt diesen hier. Wenn wir den ausgerechnet haben, dann müssen wir dann nachher noch den Wert von dem X dazuzählen und dann kriegen wir den Wert des Ausdrucks. Deshalb ist das in diesem Sinne kein letzter Aufruf, weil danach nämlich noch was passieren muss. Ja, es muss in diesem Fall noch 7 dazugezählt werden. Okay, das war sozusagen jetzt mal negativ. Na, daraus können wir zumindest jetzt erstmal erkennen, nicht jeder Aufruf, der in so einem Ausdruck vorkommt, ist ein letzter Aufruf. Dann schauen wir uns diesen anderen Aufruf an, das ist jetzt dieser hier. Wenn wir an diese Stelle erstmal hingekommen sind, ja, es ist ja nicht klar, dass wir an diese Stelle überhaupt hinkommen, weil ob wir an diese Stelle hinkommen oder nicht, hängt von dem Y ab. Nur wenn Y größer als 5 ist, werden wir uns überhaupt zu diesem speziellen Aufruf F von minus Y hinbewegen. Aber wenn wir mal dahin gekommen sind und dann diesen Aufruf ausgewertet haben, dann muss nachher gar nichts mehr gemacht werden. Dann habe ich den Wert von diesem Ausdruck. Ja, weil dann habe ich den Wert von dem if-then-else und der Wert von dem if-then-else ist der Wert von diesem let-Ausdruck. Und das ist damit der Rückgabewert der ganzen Funktion. Das heißt, nochmal, wenn ich dieses f von minus y wenn ich da überhaupt hinkomme, dann habe ich den Wert des Funktionsaufrufs, des umliegenden Funktionsaufrufs ja schon berechnet. Ich muss also von dem umliegenden Ausruf von dem G muss ich gar nichts mehr machen. Also heißt das, ich muss zu dem Aufruf von G gar nicht zurückgehen. Ich könnte sozusagen, ich weiß nicht genau, ob Sie eine genaue Vorstellung davon haben, was bei einem Funktionsaufruf passiert. Normalerweise, typischerweise ist es so, für einen Funktionsaufruf, das ist eine Art Zwischenrechnung, wird sowas wie ein Kellerrahmen angelegt. Und dann der Kellerrahmen enthält alle Daten, die man braucht für diesen Funktionsaufruf. Und wenn ein neuer Funktionsaufruf kommt, wird oben drüber noch ein Kellerrahmen aufgerufen. Also es gibt hier einen Kellerrahmen für das G und dann obendrauf gibt es einen Kellerrahmen für das F. Und wenn das F fertig ist, dann wird der Kellerrahmen für das F weggemacht und man macht mit dem G weiter. Jetzt ist es aber bei so einem letzten Aufruf so, dass der Wert von dem F ja schon der Wert von dem G ist. Ich brauche also den Kellerrahmen für das G gar nicht. Ich kann also, bevor ich diesen Kellerrahmen für das F überhaupt aufmache, den ganzen Kellerrahmen für das G schon wegwerfen. Ja? Das heißt, anstelle, dass ich sozusagen obendrauf auf diesen Kellerrahmen für das G nochmal so einen Platz auf dem Stack allokiere, kann ich ganz einfach sozusagen genauso gut den Kellerrahmen von dem G weiterverwenden und alles, was da vorher drin stand, wegwerfen. Also kurzum, für dieses F brauche ich gar keinen zusätzlichen Platz, sondern ich kann den Platz, den ich schon habe, wiederverwenden. Ich weiß nicht genau, ob Ihnen das jetzt so hundertprozentig einleuchtend ist. Für den Programmierer ist es natürlich völlig wurscht. Aber für den Compiler ist es natürlich wichtig. Der kann diese Art von Optimierung machen. Und das heißt dann im Umkehrschluss für den Programmierer, wenn der seine Funktion oder die Programmiererin, wenn sie Funktionen in dieser tätrekursiven Weise schreibt und der Compiler nicht komplett doof ist, dann wird er einfach diese tätrekursiven Funktionen so machen, dass sie platzeffizient sind. Dass sie nur ganz wenig Platz verbrauchen. Das heißt im Endeffekt, dass sie genauso effizient laufen, wie als wenn ich in einer imperativen Sprache eine While-Schleife hätte. Und das heißt, diese Funktionen, die so mit diesen tailrekursiven Aufrufen arbeiten, sind das funktionale Analogon zu schleifen. Ja, also eine Funktion nennen wir deshalb jetzt endrekursiv, wenn alle rekursiven Aufrufe solche letzten Aufrufe sind. Wenn das der Fall ist, können wir halt immer, heißt das nochmal, dass wir diese endrekursiven Aufrufe immer in demselben Kellerrahmen durchführen können und dadurch überhaupt keinen zusätzlichen Platz durch diese Rekursion verbrutzeln und deshalb genauso effizient sind wie eine Schleife. Okay, bei unseren kleinen Beispielen, Funktionsbeispielen, mit denen wir uns diese OCaml-Funktionen angeschaut haben, da gab es auch diese Factorial 1-Funktion. Das war diese hier. War so definiert, nahm nicht einfach nur ein Argument und lieferte einen Wert zurück, sondern die hatte zusätzlich eine Akkumulierungsdings da. Das war dieses Ack. Also das wäre also eine Funktion, die nimmt so ein Paar, 1 und einen Akkumulatorwert. Der Akkumulator ist sozusagen das, was man schon bisher für die aufgesammelt hat über das Ergebnis. Und wenn ich bei 1 angekommen bin, dann bin ich mit dieser Akkumulierung fertig und dann gebe ich diese Akkumulierung aus. Und andernfalls, wenn ich dieses Fak 1 für ein größeres n mit einem gegebenen Akkumulatorstand aufrufe, dann multipliziere ich das n auf diesen Akkumulator, verringere das n um 1 und rufe diese Funktion Fak 1 nochmal auf mit diesem modifizierten Paar. Und Sie sehen hier mittlerweile mit Ihrem geschärften Auge, das hier ist ein letzter Aufruf. Das heißt, diese Funktion FAC1 ist deshalb endrekursiv und wird deshalb sich alle diese rekursiven Aufrufe in demselben Kellerrahmen ausführen und deshalb genauso effizient sein wie eine Factorial-Funktion, die mit einer While-Schleife implementiert ist. Okay. Ja, natürlich muss man diese Funktion FAC1, die kann ich jetzt, wenn Sie die aufrufen, dann müssen Sie die aufrufen natürlich mit einem, meinetwegen 10. Und dann müssen Sie zusätzlich natürlich diesen Akkumulatorwert, den Anfangsakkumulatorwert setzen. Der würde dann typischerweise 1 sein. Und auf diese, das 1 ist sozusagen der, wenn Sie so wollen, der Startwert für den Akkumulator, auf den dann 10, 9, 8, 7, 6 und so weiter drauf multipliziert wird. Und wenn Sie dann mit Hilfe von diesem FAK 1 dann sozusagen eine richtige Faktorial-Funktion schreiben wollen, letfak und dann von x, das wäre dann einfach fak 1 von x und 1. Ja, mit dieser Definition einer Faktorial-Funktion würden Sie dann die Fakultät von x berechnen können, mit Hilfe dieser endrekursiven Funktion fak 1. Und Sie sehen hier auch diese Funktion Faktorial, diese hier, ist ebenfalls, die ist nicht rekursiv, aber der Aufruf auf der rechten Seite ist auch ein letzter Aufruf. Das heißt, alle diese ganzen Auswertungen werden in einem Kellerrahmen stattfinden. Okay. Dann hier ein zweites Beispiel für so eine rekursive Funktion. Das wäre zum Beispiel diese hier. Was macht die? Wenn x kleiner als 2 ist, wird x zurückgeliefert. Und andernfalls wird, wenn x durch 2 teilbar ist, wird die Funktion selbst wieder aufgerufen mit x geteilt durch 2 und andernfalls wird x mit 3 multipliziert und 1 dazugegeben. Und das ist offensichtlich eine Funktion, die ebenfalls endrekursiv ist. Alle rekursiven Aufrufe in der rechten Seite, das heißt dieser hier und jener hier, sind letzte Aufrufe. Und damit ist diese gesamte Funktion Loop eine endrekursive Funktion und wird deshalb tatsächlich, ohne den Stack übermäßig zu beanspruchen, in ihrer Rekursion laufen. Wobei diese Funktion natürlich insofern ein bisschen erstaunlich, als natürlich nichts darüber gesagt ist, auch wenn der Platzverbrauch nicht so übermäßig groß ist, ob diese Funktion terminiert oder nicht. Tatsächlich gibt es bisher noch keinen, ich glaube, es hat man bisher hat noch niemand einen Beweis vorgelegt, dass diese Funktion tatsächlich immer terminiert, aber für alle praktischen Beispiele, die man durchgeführt hat, terminierte diese Funktion. Okay, gibt es hier eine Frage? Okay, also noch die Key Message ist diejenige: endrekursive Funktionen, halten Sie nach endrekursiven Funktionen Ausschau. Endrekursive Funktionen sind in funktionalen Sprachen sind das Äquivalent von Schleifen in imperativen Sprachen, und jeder sinnvolle Compiler für eine funktionale Sprache wird nach diesen letzten Aufrufen suchen und die entsprechende Optimierung vornehmen. Das ist das Herzstück jedes sinnvollen Compilers für eine funktionale Sprache und insbesondere natürlich auch für OCaml. Ja, das heißt, der Programmierer kann sich hier darauf verlassen, dass diese Optimierung dann auch von dem Compiler gemacht wird. Und wenn Sie sozusagen sich fragen, okay, wie verhält sich jetzt so eine endrekursive Funktion zu meiner Schleife, wenn ich schon sage, die ist ähnlich effizient wird ähnlich effizient ausgeführt? Naja, eine Schleife funktioniert ja typischerweise so, dass Sie eine Menge von Variablen haben in einem imperativen Programm und dann ändern Sie die Werte von diesen Variablen. Jetzt hier In funktionalen Sprachen haben wir ja keine Variablen, deren Werte wir ändern können. Was wir hier aber von einer Iteration zur nächsten, schauen Sie sich das hier an, von einer Iteration zur nächsten ändert sich aber der Wert von dem x. Und das heißt, von einer Iteration zur nächsten, das heißt, das geschieht hier, indem halt ein rekursiver Aufruf mit neuen Werten gemacht wird, aber das sind sozusagen, wenn Sie sich sozusagen die Parameter dieser endrekursiven Funktion anschauen, dann sind die sowas wie Variablen, deren Wert sich ändern. Natürlich in einem rein strikten Sinn sind es immer wieder neue Variablen, die bei dem rekursiven Aufruf da eingeführt werden, nämlich die formalen Parameter der Funktion. Aber diese neuen Variablen heißen ja gleich wie die alten Variablen und die kriegen dann halt die neuen Werte. Und auf diese Weise schafft man es, so etwas mit dieser Endrekursion so etwas zu simulieren, wie Variablen, die ihren Wert destruktiv ändern. Ja, die Tatsache, dass es immer neue Variablen sind, können wir im Hinterkopf natürlich behalten, aber praktisch sieht das so aus, als ob die alten Variablen es immer dieselben Variablen sind, die ihren Wert ändern. Aber de facto sind es natürlich immer neue Variablen. Okay? Gibt es hierzu eine Frage? Ja. Okay, also die Zwischenergebnisse, die man in dieser Schleife berechnen möchte, dafür sind diese akkumulierenden Parameter da, die von einem rekursiven Aufruf zum nächsten weitergereicht werden. Und natürlich irgendwann mal müssen wir das Ergebnis zurückliefern. Das heißt, an irgendeiner Stelle muss halt mal kein, in einer der Fälle, die betrachtet werden, muss halt irgendwann mal kein rekursiver Aufruf da sein. Das ist die Abschlussregel. Und natürlich ohne Abschlussregel wird so eine endrekursive Funktionsdefinition nicht terminieren. Ja, also endrekursive Funktionen sind einfach generell beliebt, aber insbesondere sind sie natürlich beliebt bei der Bearbeitung von Listen. Also schauen wir uns zum Beispiel an, auch eine von diesen Standard, ich weiß nicht genau, wie oft Sie Listen umdrehen wollen oder müssen, aber zumindest ist es eine kleine, einfache Aufgabe, die algorithmisch gesehen nicht, ist natürlich trivial, aber sozusagen nicht völlig trivial. Also insbesondere, wenn man sie auf die naive Weise hinschreibt, dann würde die etwa so aussehen. Ja, also mit in einer funktionalen Sprache. Okay, was heißt das? Wir schauen uns das Argument an. Wenn das Argument die leere Liste ist, okay, dann ist das Umdrehen von der leeren Liste, das können wir, das ist dann einfach die leere Liste. Wenn es eine nicht leere Liste ist, was machen wir dann? Ja, wir müssen die Liste umdrehen. Das letzte Element kommt also nach vorne und der Rest wird dann auch umgedreht. Also, das letzte Element kommt nach vorne oder anders ausgedrückt, das erste Element, das ist das Einzige, was ich in der Hand habe, kommt ganz nach hinten und den Rest muss ich dann auch noch umdrehen. Also das erste Element kommt ganz nach hinten und dann muss ich rekursiv den Rest umdrehen. Und dann habe ich jetzt zwei Listen, die ich zusammenhängen muss. Okay, kann man das sehen? Das liegt eben daran, dass ich in funktionalen Sprachen keinen direkten Zugriff auf das Ende der Liste habe. Ja, deswegen muss ich das auf diese Weise machen. Ja, das ist diese Art von reverse Implementierung des List-Reversals ist hoffentlich Ihnen einleuchtend, aber ich möchte Sie davon überzeugen, dass das eine sehr ineffiziente Art und Weise ist, wie man eine Liste umdrehen kann. Das ist eigentlich sozusagen die ineffizienteste Weise, die man sich fast vorstellen kann. Warum? Das liegt daran, angenommen, Sie wollen hier so n Elemente umdrehen, dann rufen Sie zuerst einmal, rufen Sie zuerst einmal auf. Okay, Sie haben jetzt hier Sie mit die, na, da, da, Das heißt, Also das Erste, was dann passiert, ist, sie vergleichen die Argumentliste mit der leeren Liste und der nicht leeren Liste. Dieser Vergleich führt dann dazu, dass sie feststellen, okay, das erste Element ist 0 und dann kommt die Liste, die eben mit 1 anfängt. Und das heißt, sie müssen dann append aufrufen von 1 n minus 1 und dieser Liste. So, das führt also zu diesem Aufruf der Append-Funktion. Jetzt dieser Aufruf der Append-Funktion, wie hatten wir die Append-Funktion definiert? Naja, die ging sozusagen, die machte eine, die traversierte, die machte eine, wenn Sie so, eine Rekursion über das erste Argument. Das heißt, die zerlegte, die stieg n mal hier oder n minus 1 mal in diese, in das erste Argument ab, bis es bei der leeren Liste angekommen ist, um dann anschließend die Elemente hier von hinten her, also erst das n minus 1, dann das n minus 2 und so weiter, vor das zweite Argument davor zu hängen. Das heißt, hier habe ich noch einen rekursiven Aufruf vergessen. Hier kommt ja noch dieses Ref dazu. Ja? Das heißt, dieses Up, die Kosten von diesem Append hier sind so hoch wie die Länge des ersten Arguments. Die Länge des ersten Arguments ist aber nach diesem Reverse n minus 1. Ja? Okay, und dann für diesen rekursiven Aufruf von dem Ref in dem Argument von dem Up, das ist der Reverse von der Liste von n-1 Elementen, müssen wir nochmal einen Append ausführen, nun von einer Liste von n-2 Elementen und einem zweiten Argument. Das heißt, die Summe, die Gesamtkosten für das Reverse sind halt Kosten von der Länge dieser Liste hier, der Länge dieser Liste plus einer Länge, die um 1 kürzer ist und so weiter, bis zu der Liste, die Länge 0 hat. Das sind alles die Kosten, die entstehen durch die Aufrufe der Append-Funktion außerhalb von diesem Reverse hier an dieser Stelle. Und das heißt, Sie müssen also n-1 plus n-2 plus n-3 und so weiter, oder wenn Sie die umgekehrt summieren, 0 plus 1 plus 2 plus 3 und so weiter bis n-1 aufsummieren. Und das ist das liefert eine quadratische Anzahl. Zwar n² halbe ungefähr, aber n² halbe ist immer noch was Quadratisches. Ja, das heißt, insgesamt, wenn Sie die Reverse-Funktion auf diese Art und Weise hinschreiben, haben Sie einen Algorithmus, der nicht linear ist, sondern eben extrem teuer, vor allen Dingen, wenn die Liste lang ist. Das heißt, die Frage ist, kann man da was besser machen? Und die Antwort ist ja, man kann da was besser machen. Man muss nämlich einfach nur einen akkumulierenden Parameter einführen. Ja, also, jetzt ist hier natürlich auch ein blöder Programmierfehler, hier steht ein Ref, das muss natürlich ein Rec heißen. V stehen. Dieses Reverse von List, dazu führen wir uns eine Hilfsfunktion ein, die einen akkumulierenden Parameter besitzt. Das ist dieses A. Ja, diese Hilfsfunktion, die ich mir einführe, die habe ich jetzt der Einfachheit halber einfach R genannt. Und was macht die? Die schaut sich halt das Argument an, das L-Argument an. Wenn das die leere Liste ist, dann wird einfach der akkumulierende Parameter A zurückgeliefert. Andernfalls wird das erste Element von dem L an den akkumulierenden Parameter vorne angehängt und R rekursiv aufgerufen mit dem Rest der Liste, mit dem Rest des zweiten Arguments. Also so, hier haben Sie den akkumulierenden Parameter, hier haben Sie das L, oder vielleicht von Ihrer aus gesehen, haben wir, vielleicht von Ihnen aus gesehen, ist es besser so anzunehmen, hier ist das A, hier ist das L, und dann die ersten Elemente von hier werden halt immer hier drauf geschaufelt. Also auf diese Art und Weise drehen Sie halt das einfach um. Ja? Indem Sie von dem einen Haufen auf das andere dann überschaufeln, und wenn der Ursprungshaufen, wo vorher alles drin gewesen ist, leer ist, dann haben Sie alles auf dem anderen draufgelegt und dort in umgekehrter Reihenfolge. Ja, das heißt, das wäre diese Hilfsfunktion R, die hier jetzt, das ist diese Hilfsfunktion, und wenn Sie die zur Verfügung haben, dann müssen Sie die nur noch aufrufen mit dem, erst mit einem anfänglich leeren Parameter und dem Argument von dieser Funktion reverse. Okay? Und na, ja, warum ist das jetzt irgendwie linear? Naja, diese verschiedenen, hier wird kein Append mehr, hier gibt es keine Aufrufe von Append mehr, und dieses kleine R wird eben gerade einmal aufgerufen für jedes Element in dem Argument List, und dieses Element wird dann aus dem List genommen und zack rüber auf den Akkumulator gelegt. Das ist da entsteht pro Element in der List nur ein Aufwand von O von 1, und damit gibt es insgesamt O von N als Laufzeit. Ja, und das ist das eine. Das ist eben, dass für jedes Element in List es nur einen Aufwand O von 1 gibt, aber zusätzlich ist diese Funktion R auch noch, diese lokale Funktion R auch noch endrekursiv, und auch dieser Aufruf von dem List, der Aufruf von dem Ref, dieser ist, hat einen, die Definition von diesem, von der Funktion Ref hat in ihrem Rumpf einen Aufruf von dem R, der selbst das soll ich nicht schwarz machen, sondern das sollte ich vielleicht irgendwie in irgendeiner freundlichen Farbe machen, der selbst irgendwie ein letzter Aufruf ist. Das heißt, das findet hier alles. Das gesamte Umdrehen der Liste findet statt in einem einzigen Kellerrahmen. Kein überflüssiger Kellerplatz wird auf dem Laufzeitkeller verbrutzelt. Insgesamt kriegen wir damit linearer Platz und so eine Speichereffizienz, die auf irgendeine Weise auch optimal ist. Gibt es hierzu eine Frage? Okay, das wäre das Plädoyer, sich nach endrekursiven Funktionen umzuschauen, beziehungsweise wenn man dabei ist, sich eine Funktion zu basteln, zu überlegen, ob man nicht mit Hilfe von akkumulierenden Parametern eben seine Funktionsdefinition endrekursiv gestalten kann. Okay, das nächste, worauf ich noch einmal Ihr Augenmerk lenken möchte, ist die Beobachtung oder die Eigenschaft, dass Funktionen in funktionalen Programmiersprachen, habe ich jetzt schon sicherlich 7000 Mal gesagt, First-Class-Citizens sind. Das heißt, das sind Datenwerte. Das heißt, insbesondere können Funktionen auch Funktionen als Argumente nehmen und Funktionen zurückliefern. Und hier ist noch einmal ein Beispiel, ein ganz triviales Beispiel. Sie können, wenn Sie eine Funktion, zum Beispiel schauen Sie sich diese Funktion f an, die nimmt als Argument, wie viele Argumente hat diese Funktion f? Wie viele Argumente hat die Funktion f? Danke, genau, das sind hier schon Experten da. Es hat nur ein Argument, und zwar ist es ein Paar und liefert als Ergebnis zurück die Summe plus 1. Diese Funktion sieht im Wesentlichen genauso aus, die hat aber zwei Argumente. Sie nimmt erst das eine A und dann nimmt sie ein B und dann liefert sie natürlich dasselbe zurück. Wenn G auf A und B angewendet ist, dann verhält sie sich genauso wie dieses F, das auf das Paar angewendet ist. Aber diese beiden Funktionen haben eben trotzdem andere Typen, nämlich das F hat den Typ int, Stern int, Pfeil int und die andere hat halt diesen Typ hier, der genauso aussieht, aber an dieser Stelle hier eben einen Pfeil hat statt einen Stern. Dieses G ist auf irgendeine Art und Weise flexibler als das F, weil das G können Sie auch nur auf ein A anwenden und Sie müssen nur auf ein A anwenden, Entschuldigung, die Betonung war falsch, Sie können das G auch einfach nur auf ein A anwenden und dann ist das Ergebnis davon eine Funktion, eben, ja, das ist dann natürlich, Sie können nichts ausrechnen, aber das Ergebnis davon ist eine Funktion, die nimmt dann, die ist vom Typ int nach int. Das heißt, die ist in der Lage, ein weiteres Argument zu nehmen und dann ein int zurückzuliefern. Während diese Funktion f, die können Sie immer nur, die hat ja nur ein Argument, die können Sie entweder nur auf das gesamte Paar anwenden oder gar nicht anwenden. Ja? Insofern ist diese Funktion unten, wenn Sie so wollen, ein Stückchen flexibler. Und tatsächlich ist sie in manchen Implementierungen auch ein Stück weit effizienter als die andere. Aber das ist ein anderer Punkt und das ist eher marginal. Und sie ist deshalb ein Stück weit effizienter, weil man eben sich die zusätzliche Konstruktion eines Paares einfach spart. Konstruktion eines Paares heißt natürlich auch wieder, dass ich irgendwie so einen Wrapper um zwei Elemente drumherum machen muss. Und dieses G unten hat diesen Wrapper nicht. Deswegen ist dieses G unten auch ein ganz minimales Stück effizienter. Okay, gut. Okay, also das hatten wir, hier habe ich Ihnen genau das, was wir eben diskutiert hatten, noch einmal hingeschrieben. Dieses G kann also eine, hat, wenn Sie so wollen, Sie können entweder dieses G auffassen als etwas, als eine Funktion auffassen, die ein Argument hat, oder als eine Funktion, als ein Argument hat und als Ergebnis eine Funktion zurückliefert, oder eben als zwei, als eine Funktion, die zwei Argumente hat und die nacheinander hinzugefügt, diesem G zugeführt werden können, um dann im Endeffekt erst, wenn alle zugeführt sind, dann ausgewertet und ein Ergebnis zurückliefern zu können. Also insbesondere kann ich hier eben hier dieses G nur auf eine Zahl anwenden, zum Beispiel 3. Das gibt eben eine neue Funktion, das ist ein Wert. Der Wert ist eine Funktion, der habe ich den Namen G1 gegeben und die ist dann halt vom Typ int nach int. Und dieses G1 kann ich dann auf eine weitere Zahl anwenden, das entspricht dann sozusagen einem Wert für das B und dann kann ich dann A plus B plus 1 ausrechnen und dann liefert mir das Ganze, dann gibt es hier eine Zahl zurück. Und dieses Spiel mit den Parametern, dass ich entweder mehrere Werte, die ich einer Funktion geben will, als zu einem Tuppel zusammenfassen kann und als Ganzes übergeben kann oder eins nach dem anderen und dass die irgendwie miteinander, ja, die können ineinander übergeführt werden auf irgendeine Art und Weise. Mit solchen Fragen hat sich der Herr Curry beschäftigt, der in der, ja, im letzten Jahrhundert gelebt hat und wesentliche Beiträge zu dem Rechnen von Funktionen und der Berechenbarkeit als solches und Logik basierend auf solchen Funktionen geleistet hat. Deswegen kann man sich den Namen Curry kann man sich also durchaus auch merken und das hat also nichts mit der mit dem Gewürz zu tun oder der entsprechenden Wurst. Das ist also ein Name. Und der heißt, sein Vorname ist auch interessant. Der ist Haskell B. Curry, heißt der Mann. Und dann, als die Leute in der Mitte der 80er Jahre darüber nachgedacht haben, eine neue, eine moderne funktionale Programmiersprache zu erfinden, fragten sie sich, waren sie im Zweifel, wie sie diese Programmiersprache nennen sollten. Und sie sahen zu dem Zeitpunkt 3 Möglichkeiten. Entweder sie nennen sie B in Anlehnung an C oder sie nennen sie Curry oder sie nennen sie Haskell. Und sie wissen, wie sich die Leute entschieden haben. Wir haben den Haskell genommen, weil es am unverbindlichsten war. Alles andere hatte möglicherweise mehr, hätte möglicherweise irgendwelche Assoziationen hervorgerufen. Und, aber da, deswegen heißt die Programmiersprache Haskell Haskell. Und es gab allerdings später, hatten die Leute dann diese Vorbehalte gegen den Namen Curry, haben die Leute aufgegeben. Und es gibt deshalb auch eine andere Gruppe von Leuten, ich glaube in Kiel sitzen die, die eine Programmiersprache mit dem Namen Curry dann auch noch erfunden haben. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile auch noch eine Programmiersprache B gibt. Wobei es, glaube ich, gab schon früher eine Programmiersprache B als Vorläufer von der Programmiersprache C. Die hieß, glaube ich, auch B. Okay, also das jetzt hier, dieses Rumgespiele mit den Namen. Und der Herr Curry hat gewissermaßen sich beschäftigt, unter anderem mit diesem Prinzip des Vergleichens von Funktionen dieser Bauart mit Funktionen von dieser Bauart, die ansonsten mit den Werten A und mit den Argumenten A und B die gleichen Berechnungen anstellen. Damit hat sich der Herr Curry beschäftigt. Okay, und also wenn eine Funktion als Argumente Funktionen nimmt oder als Ergebnis Funktionen zurückliefert, dann spricht man gelegentlich, dann nennt man solche Funktionen gelegentlich auch Funktionen höherer Ordnung. Und wenn man Funktionen, die mehrere Argumente benötigen, wie diese hier eben nur auf einen Teil ihrer Argumente anwendet, wie zum Beispiel auf 5, g von 5, dann nennt man das auch gelegentlich eine partielle Anwendung. Wenn das auf alle Argumente angewendet wird, sodass man dann den Ausdruck auf der rechten Seite auswerten kann, dann ist es eine vollständige Anwendung. Wenn man es nur auf einen Teil anwendet, ist es eine partielle Anwendung. So, das wären sozusagen Sprechweisen, die immer wieder vorkommen und die wir hier dann auch so verwenden werden. Okay, und jetzt vielleicht schauen wir uns zum gegen Ende dieser Vorlesung noch eine Beispielfunktion an. Das ist diese Funktion apply. Die nimmt in diesem Fall nimmt die irgendwie drei Argumente, also ein f. Naja, durchstreichen wollte ich das nicht. Sozusagen ein F, ein A und ein B. Und dann, was macht sie? Sie formt dann aus dem A und dem B ein Paar und wendet das F drauf an. Ja, das heißt, diese Funktion, dieses F, damit das Apply richtig funktioniert, muss das F notwendigerweise eine Funktion sein. Was ist jetzt der Typ von dem Apply? Ich glaube, da fehlt hier ein Doppelpunkt. Hier, das ist ja der Typ. Das Apply hat also den folgenden Typ. Es nimmt eine Funktion und dann außerdem ein A und ein B. Das A und das B. Nehmen wir an, dass das A den Typ A, Strich A hat und das B den Typ Strich B, dann muss die Funktion eben auch entsprechende Argumente nehmen, aber die nimmt dieses A und B jetzt als Paar. Das Paar, das ich aus diesen Typen Strich A und Strich B genommen habe, also das ist der Argumenttyp von dem F. Und das F hat einen Rückgabetyp, sagen wir mal, das wäre ein Strich C, und das ist dann der Wert, der insgesamt, der Typ des Werts, der insgesamt zurückgegeben wird. Sie sehen hier also dieses Apply. Ja, was ist jetzt dieses Strich A, Strich B, Strich C? Das kann jetzt jeder beliebige Typ sein. Dieses Apply legt nicht fest, was dieses Strich A, Strich B, Strich C für Typen sind, nur die Typen von diesen Argumenten, von dem kleinen a, dem kleinen b und dem kleinen f, die müssen halt irgendwie zusammenfassen nach diesem Schema. Also auf dieses Apply hat deshalb so einen generischen Typ, so einen polymorphen Typ, der aber nicht einfach sagt, ich kann es auf alles anwenden, sondern der durchaus sehr genau die Form der oder das Zusammenspiel der verschiedenen Argumente dokumentiert. Okay? Entsprechend, angenommen, wir hätten deshalb eine Funktion plus, die zwei Argumente nimmt und die Summe zurückliefert, dann ist es von dem Typ int Stern int Pfeil int. Und dann kann ich das, wenn ich jetzt apply auf dieses plus anwende, was passiert? Naja, wenn ich dieses apply auf das plus anwende, dann hat es die Folge, dass das Ergebnis eine, dann habe ich von den drei Argumenten, die das apply kriegt, nur zwei zur Verfügung gestellt, die zwei anderen bleiben übrig. Das waren, die hatten die Typen Strich A und Strich B. Aber die Typen der beiden weiteren Argumente müssen zusammengesetzt dann wenn ich daraus ein Paar bilde, den Typ geben von dieser Funktion, auf die ich das Apply angewendet habe. Das heißt, die beiden weiteren Argumente müssen dann vom Typ int sein. Das heißt, dieses Apply plus ist deshalb ein Wert vom Typ int nach int nach int. Ja? Also was haben Sie damit jetzt mit diesem Apply gemacht? Das Apply hat eine Funktion von diesem Typ. Das Apply hat eine Funktion von diesem Typ umgewandelt in eine Funktion von diesem Typ. Ja, das heißt, diese Funktion f, und das wäre durch das Apply umgewandelt worden in die Funktion g von diesen beiden Funktionen f und g. Okay? Das wird durch dieses Apply geliefert. Und damit, denke ich, wären wir für heute am Ende der Vorlesung angekommen. An der Stelle werden wir noch ein bisschen weiter mit solchen Sachen rumspielen und dann sehen, was wir sonst noch für Überraschungen bei funktionalen Sprachen erleben können. Aber für heute erstmal vielen Dank und bis nächste Woche.